Was wäre dann passiert? Wisst ihr, was der Hans verkauft? Ketten. Ketten verkauft er. Und er ist ein Spitzenverkäufer, auch in Edelstahlketten und so weiter. Der Hans verkauft die Ketten und der Herr macht uns frei davon. Das ist eine echte Arbeitsteilung. Aber es ist erstaunlich, das habe ich auch erst durch ihn erfahren, wo überall Ketten eingesetzt werden und wo überall Ketten notwendig sind, damit Dinge funktionieren. Das ist echt erstaunlich. Vergangenen Sonntag haben wir gehört von Jüngern, die Jesus schon jahrelang gefolgt sind, die wirklich ganz in seiner Nähe waren, seine Zeichen und Wunder gesehen haben und ihn Tag für Tag erlebt haben, aber trotzdem noch nicht erkannt hatten in dieser Zeit, wie hilfebedürftig sie eigentlich sind und dass sie nicht die Helden sind, für die sie sich selbst gehalten haben. Und wir haben gehört, sie fachsimpelten gerne über das Thema, wer von ihnen der Größte ist. Wobei allerdings jeder von ihnen sich selbst natürlich für den Größten hielt und alle anderen nur als zweite Sieger betrachtete. Auch als Jesus ihnen zeigte, was oder wer in den Augen Gottes tatsächlich der Größte ist, nämlich wer seinen Stolz ablegt und sich niederbeugt und den anderen dient und das auch in der Waschung der Füße ganz praktisch seinen Jüngern deutlich gemacht hat und ihnen demonstriert hat, indem er sich selbst unmittelbar vor ihnen zum Knecht seiner Jünger gemacht hat. Und dann sagt er in Johannes 13, Vers 15, denn ich habe euch ein Beispiel gegeben, dass auch ihr tut, wie ich euch getan habe. Auch da, haben wir letzte Woche gesehen, begriffen sie nicht, dass sie sich ändern müssten, um überhaupt in der Lage zu sein, diesem Beispiel zu folgen. Ohne Veränderung gibt es keine Jüngerschaft. Ohne Veränderung gibt es keine Nachfolge. Sie begegneten Jesus ja zum ersten Mal 3,5 Jahre vorher. Da kam er mitten in ihren Alltag hinein, ist ihnen zum ersten Mal begegnet und hat sie von der Arbeit weg in die Nachfolge gerufen. Und das bedeutete für sie zunächst einmal, dass vieles in ihrem Leben zu einer Wende kam. Das war ein Wendepunkt in ihrem Leben. Und vieles in ihren Umständen und in der ganzen Situation, in der sie lebten, hat sich ab dem Moment verändert. Sie hatten den Messias gefunden, oder besser gesagt, er hatte sie gefunden. Und plötzlich bekam alles einen Sinn in ihrem Leben. Ihre Perspektive hatte sich verändert. Und die Welt und ihr ganzes Leben, das sahen sie dann plötzlich alles mit anderen Augen. Und jetzt, das wussten sie, würde alles gut werden. Es wird alles gut werden. Und so ist es tatsächlich, wenn wir Jesus begegnen. Das ist wahr. So ist es bis heute, wenn ein Mensch Jesus begegnet. Plötzlich wird es Licht. Und die Puzzleteile unseres Lebens, die fügen sich auf einmal zusammen und du erkennst auf einmal, wer du überhaupt bist. Und du verstehst, warum alles so ist, wie es ist. Und du erkennst Dinge und du siehst plötzlich, dass dein Leben nicht einfach nur eine Abfolge von Tagen ist und du versuchen musst, sie selbst irgendwie zu füllen, damit alles einen Sinn bekommt und einen Wert bekommt, was du aber doch nicht schaffst und am Ende vielleicht doch leer dastehst. Nein, mit der Begegnung mit Jesus kommt Gott selber und füllt die ganze Leere unseres Lebens mit seiner Gegenwart, sodass unser Herz regelrecht überfließt. Könnt ihr euch erinnern? Sodass du regelrecht überfließt, weil er diesen ganzen Hunger tatsächlich stillen kann, der uns bis dahin treibt und der uns das schenkt, und zwar umsonst, was uns fehlt. Das kommt von ihm. Und weil wir hier an dieser Stelle uns nicht selber geben können, diese Dinge, wonach wir uns so sehnen. Deshalb ist auch all unser eigenes Bemühen letztendlich vergeblich. Wir können dieses Vakuum im menschlichen Herzen nicht von uns aus füllen und unser Innerstes zur Ruhe bringen. Das kann nur Gott. Das kann nur der, der uns gemacht hat. Und der auch weiß, warum und wozu er uns gemacht hat. Darin liegt der Sinn nämlich. Er hat sich etwas dabei gedacht. Und nur er kann uns dieses Leben geben, das alles ausfüllt. Weil mit diesem Vakuum in uns können wir auch nicht leben. Wir brauchen, dass unser Herz erfüllt ist, dass diese Sehnsucht gestillt wird, die in einem jeglichen Menschenherzen ist. Und von daher geht's eben nicht so sehr um das was unser Herz erfüllt, was diesen Hunger stillt, was den Mangel ausfüllt, was uns aus der Verlorenheit rettet, sondern es geht um das Wer. Wer tut es? Wer kann das? Wer ist eine Person? Und diese Person ist Jesus. Es gibt nur einen. Deswegen sagt er in Johannes 14, Vers 6, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater außer durch mich. Oder ich bin das Brot des Lebens. Oder ich bin die Auferstehung und das Leben. Oder wer an mich glaubt, der hat das Leben. Oder in Johannes 10, Vers 10, ich bin gekommen, damit sie Leben haben und es im Überfluss haben. Das heißt, dass dieses Leben weiterfließt und nicht dann irgendwann nach 30, 40 oder nach, was weiß ich, wie viele Jahre auf einmal beendet ist und alles löst sich in Wohlgefallen auf und keiner weiß, warum und wozu war das überhaupt alles. Ja. So auch bei den Jüngern damals. Mit Jesus kam die ganze Erfüllung ihrer Hoffnung und ihrer ganzen Sehnsucht nach Gott und in ihm gab es auf einmal ein Fundament und eine Perspektive, die weit über ihr eigenes Vermögen und ihre eigenen Fähigkeiten hinausgingen. Sie gaben alles auf an diesem Punkt, als Jesus sie rief, und folgten ihm nach, weil sie in ihm die Erfüllung all dessen sahen. Und er war es auch. Und als alle anderen Jesus wieder verließen, da blieben sie. Da blieben sie, weil sie wussten, er ist der Einzige, der dieses Leben geben kann. Und die anderen gingen, weil ihnen etwas missfiel, was Jesus von ihnen erwartete. Das hat ihnen einfach nicht gefallen. Aber diese Jünger, die blieben und sagten, Herr, zu wem sollten wir gehen? Du hast Worte ewigen Lebens. So, also es ging nicht um das wohin sollten sie gehen, sondern zu wem. Dieses Leben, das war nicht an einem Ort zu finden. Da ging es nicht um eine Geografie. Dieses Leben ist nicht in einer Religion zu finden oder in einer menschlichen Philosophie oder in menschlicher Erkenntnis, sondern nur in einer Person, und zwar in Jesus. Das ist der Punkt. Zu wem sollten wir gehen, sagen sie. Meine Frau und ich, wir haben uns Mitte der 70er Jahre aufgemacht, nach Indien zu gehen. Wir wollten nach Goa. Ins Hippie-Paradies. Und wir dachten, das wäre der verlorene Garten Eden. Das war unsere Überzeugung, weil alle, die von dort kamen, die waren begeistert und sprachen von diesen paradiesischen Zuständen. Dort wäre die Wahrheit zu finden und dort, das wäre der Ort der Glückseligkeit. Und es hat uns getrieben, an diesen Ort zu gelangen. Wir wollten dorthin. Wir kamen gar nicht erst so weit. Ja. Wir blieben in Afghanistan hängen, weil dort das Haschisch so gut war. Und weil wir uns dann eigentlich schon am Ziel unserer ganzen Sehnsucht gesehen hatten. Und ehrlich gesagt, es wäre in Goa auch nicht anders gewesen. Denn unsere Vorstellung vom Paradies war einfach, dass wir tun und lassen konnten, was wir wollten. Ja. Unseren Dope rauchen, die schönen Gefühle genießen. Und das war's eigentlich, was wir wollten. Wir wollten uns ausleben. Wir wollten das Leben genießen. Etwas anderes war in dieser Zeit für uns nicht vorgesehen. Und so wechselten wir den Ort um zu finden, was wir suchten. Und wir dachten, irgendwo im Osten wird es zu finden sein. Und machten uns dorthin auf. Dass wir uns selbst ändern müssten. Oder dass wir vielleicht sogar unser Leben verlieren müssten, um es zu gewinnen, wie Jesus es sagt. Daran hätten wir nie im Traum gedacht. Und das wäre uns nie gekommen. Wir waren außerdem doch ganz gut. Wir waren nicht schlecht, so wie wir waren, dachten wir. Die Bösen und die Dummen und die Spießer, das waren die anderen. Und die sollten sich doch erstmal ändern. Jawohl, natürlich. Zum Beispiel das Betäubungsmittelgesetz ändern und was da so alles angestanden wäre. Bisschen mehr Freiheit wäre schon nicht schlecht gewesen. Sondern nur das Problem war, unser selbstgemachtes und selbsterdachtes Paradies hielt nicht lang und entpuppte sich bald als eine Illusion. All unsere Vorstellungen, wie das Leben sein sollte, das haben wir dann schon langsam gemerkt, war eine schöne Fantasie, die aber Lichtjahre von der Wirklichkeit entfernt war. Denn, und das ist mir viel später erst klar geworden, das Problem war nicht unsere Umwelt, das war nicht der Staat oder das waren auch nicht die anderen, sondern das waren wir selbst. Wir selbst waren das Problem. Unser Herz war nicht in Ordnung, unser eigenes Herz und was ich darin alles fand. Und wenn man dann die schöne Fassade mal auf die Seite schob, die man ja so pflegt, dann fand man da doch einiges an Mist und Dreck und Eigennutz und egozentrischem Gebaren, das so massiv wurde im Laufe der Zeit, dass dabei unsere Ehe zerbrach. Und wir kurz davor standen, alles zu verlieren und auch einander zu verlieren. Wir waren auf der Suche nach dem Leben und wollten alles behalten, was wir hatten. Und noch mehr. Und waren gleichzeitig dabei, unser Leben zu verlieren. Vieles ist zerbrochen, einschließlich unsere Ehe. Nein, das war dann schon klar, wenn wir so weitermachten, wenn alles so blieb, wie es war, und wenn wir so blieben, wie wir waren, dann würde gar nichts gut werden. Es würde einfach so weitergehen. Das habe ich damals nicht kapiert. Erst später verstanden, ganz klar. Wo waren wir hier? Wir waren in unserem eigenen Sumpf gefangen und wir konnten uns nicht selber daraus befreien. Konnten uns nicht selber retten. Eines Tages, wir haben ja kaum mehr miteinander geredet, ging ich an einem Nachmittag in Münchner Westend in eine Kirche. Eine sehr große Kirche. Und ich ging dahin, obwohl ich Gott bis zu dem Zeitpunkt völlig aus meinem Leben ausgeblendet hatte. Und ich kniete mich in die letzte Reihe. Die Kirche war leer, es war kein Gottesdienst. Und ich fing an zu beten und ich betete ernsthaft zu dem Gott, an dem ich nicht geglaubt hatte und der jetzt auf einmal meine letzte Zuflucht war. Und ich betete ernsthaft und sagte, Gott, hilf mir. Nimm mir meine Frau nicht, habe ich gebetet. Na, Gott hat sie mir ja gegeben. Er wollte sie mir ja gar nicht nehmen. Aber so betet man dann manchmal, gell? Weil, ja, Gott, du lenkst doch alles. Also bitte alles, nur das nicht. Ja. Er wollte sie mir nicht nehmen, aber ich habe die Situation so weit gebracht, dass sie von alleine gegangen wäre. Aber Gott lässt sich auch als Sündenbock manchmal missbrauchen. So sage ich, Gott, nimm mir meine Frau nicht. Hilf mir. Als ich heimkomme, sagt mir die Monika, du, ich muss dir was sagen, ich bin schwanger. Das war erstmal ein Schock in dieser Situation. Wir waren dabei, uns zu trennen. Jetzt ist sie schwanger. Und diese Schwangerschaft, das muss ich auch gleich dazu sagen, die hat die Situation in keinster Weise verbessert. Und als dann schließlich das Kind da war, hat auch das unsere Ehe nicht geheilt. Kinder heilen keine Ehe. Das ist nicht möglich. Ja, im Gegenteil, wir haben uns, weil dadurch natürlich auch der Druck noch größer wurde, und wir waren ja überhaupt nicht einig, ja, da waren so viele Differenzen und so weiter. Und, hat jeder von uns unabhängig voneinander überlegt, wie er den anderen verlassen kann. Und es gab nur einen einzigen Grund in dieser Phase, warum wir es nicht getan haben. Das war das Kind. Weil jeder von uns Angst hatte, dieses Kind vielleicht zu verlieren, wenn wir uns verlassen. Dieses Kind war der seidene Faden, an dem unsere Ehe hing für eine kurze Weile, bis Jesus in unser Leben kam. Und wir Vergebung empfingen. Bis es auf einmal Licht wurde und wir ein neues Leben bekamen und sich die Perspektive in dem Moment für mich zunächst einmal völlig veränderte. Und plötzlich war da eine Hoffnung, wo vorher nichts mehr war. Und es war Licht. Und ich wusste, nun konnte etwas Neues beginnen. Es konnte neu anfangen. Und wir hatten jetzt ein Fundament, einen Herrn, dem wir folgten. Und eine Perspektive, die nicht da war. Und einen Gott, der das Zerbrochene heilte. Soweit wusste ich es schon am Anfang. Das wusste ich einfach. Ihm ist nichts unmöglich. Das war mir klar. Jetzt kann etwas Neues geschehen, ja. Aber es musste etwas geschehen, was ich noch nicht so durchdacht hatte damals, damit wir nämlich nicht in das Alte zurückfielen und dann doch wieder alles so weitergeht wie gehabt und weiter, immer weiter noch weitere Scherben produzierten, mussten wir lernen, dem Beispiel Jesu zu folgen. Und das heißt, wir mussten uns verändern. Wir mussten uns verändern. Wir suchen oftmals die Heilung bei Gott, weil wir wissen, er heilt das Zerbrochene. Wir suchen den Segen bei ihm, weil wir wissen, von ihm kommt aller Segen. Wir suchen das Gute bei ihm. Wir suchen die Hilfe bei ihm. Wir suchen alles das, was wir brauchen. Aber wir vergessen oft eins, dass wir häufig in vielen Dingen beteiligt sind, wenn Dinge schief gehen. Wenn sie nicht so gut gehen. Nicht immer, aber es kommt. Und dann machen wir es, wie ich es auch gemacht habe. Dann fliehen wir natürlich zu unserem Herrn, weil wir wissen, er kann uns helfen. Und dieser, Gott sei Dank, nimmt die Sünde auf. Vergib mir, Herr, ich habe gesündigt. Und wir wissen auch, diese Leute gehen gerechtfertigt hinweg, sagt Jesus. Aber wir vergessen, dass wir uns verändern müssen, damit sich Dinge ändern. Und dass Nachfolge Jesu eins ist mit Veränderung. Das ist ineinander verkoppelt und verwurzelt. Das gehört zusammen. Es gibt keine Veränderung ohne Nachfolge und es gibt keine Nachfolge ohne Veränderung. So, wir mussten uns verändern. Und ich kann euch eins sagen, das ist nicht leicht. Im Gegenteil, es kostet alles. Es kostet alles. Ich will euch sagen, was es kostet. Es kostet deinen Stolz und deine Eitelkeit. Es kostet deine Besserwisserei und dein Ärger. Es kostet deinen Zorn. Es kostet deine Ungeduld. Es kostet dein, sich immer durchsetzen zu wollen. Es kostet deinen Überlegenheitsstatus. Es kostet deine Rebellion. Es kostet deine Eifersucht. Es kostet deine Rachegelüste. Es kostet deine Gleichgültigkeit. Es kostet deine Hartherzigkeit. Es kostet deinen Geiz. Es kostet deine Selbstsucht. Und alles, was das Fleisch, dein altes Wesen so produziert und dir und dem anderen das Leben schwer macht. alles das kostet es. Jesus sagt, wer sein Leben behalten will, der wird es verlieren. Weil diese Dinge machen unser Leben kaputt und das Leben anderer. Und erst wenn wir bereit sind, das loszulassen um Jesu Willen, weil wir ihm folgen, kommt Gutes, das bleibend ist und prägend ist. Jesus sagt, wer mir nachkommen will, nehme sein Kreuz auf sich täglich, das ist ein wichtiger Zusatz, und folge mir nach. Wer sein Leben retten will, wird es verlieren. Wer es aber verliert um meinen Willen, der wird es gewinnen. Wir werden nicht gewinnen, wenn wir das alles festhalten. Wir werden uns nicht beugen und anderen dienen und andere höher achten als uns selbst, sei es in der Schule, in der Arbeit, in der Ehe, in der Familie oder in der Gemeinde, solange wir uns als die Besseren fühlen und unseren Stolz nicht kreuzigen. Es ist unmöglich. Wir können nicht nachfolgen, ohne die Bereitschaft, uns zu verändern. Wer sagt, er folgt Jesus nach und ist nicht in einem Prozess der Veränderung, der lügt, der macht sich selbst etwas vor. Er folgt nicht nach, weil er dem Beispiel Jesu nicht folgt. Und es gibt vieles, was sich verändern muss in unserem Leben. Wir neigen dazu, die anderen zu betrachten, wo sie sich verändern müssen, wo Dinge nicht in Ordnung sind und sind schnell dabei, mit Finger zu zeigen. Aber nicht die sind angesprochen. Sie sind selbst in ihrer Nachfolge mit dem Herrn. Und der Herr sagt, hey, was geht dich es an? Sagt er einmal zu Petrus. Was geht dich das an? Wenn ich zu dem sage, geh oder komm, was geht's dich an? Du komm und folge mir nach, sagt er. So, es ist eine Illusion zu glauben, Veränderung geschehe ohne das Kreuz. Oder Veränderung geschieht, wenn wir das Kreuz versuchen zu umgehen. Das funktioniert nicht. Eins ist natürlich klar, das Fleisch wehrt sich. Dieses alte Wesen, dieser alte Ego, der wehrt sich, will das nicht loslassen. Das ist ganz logisch, ja. Will selbst bestimmen, wo es lang geht und so weiter, will sich durchsetzen und keinesfalls seine Vormachtstellung aufgeben. Auch das ist klar. Aber die gute Nachricht ist, wenn Jesus wirklich dein Herr ist, dann wirst du tun, was er sagt. Und was er sagt, kannst du auch tun. Aber es wird dich deinen Stolz kosten und deinen Ärger. Und dein immer das letzte Wort haben müssen. Und dich besser fühlen wie der andere. Deine Eitelkeit. Und all diese Dinge mehr, die so unserem Wesen anhaften ohne Christus. So, und alles das, ihr Lieben, ist nicht eine bloße theologische Erkenntnis, sondern das muss im Alltag gelebt und gelernt werden. Es geht also um das ganz praktische Einüben dieser Dinge, die Jesus hier zeigt, wenn er sagt, ein Beispiel habe ich euch gegeben, dass auch ihr tut, wie ich euch getan habe. Macht es jetzt ebenso, sagt der Herr. Und Jüngerschaft, Nachfolge bedeutet genauso das. Genau das bedeutet das. Und ehrlich gesagt, Gelegenheiten dazu wird es mehr als genug geben. Jesus sagt, nehmt euer Kreuz auf euch täglich. Warum? Weil es täglich Gelegenheit dafür gibt. Ja, jeden Tag. Das wird auch bei dir zu Genüge der Fall sein. Da muss man nicht gucken, wo geschieht das? Das geschieht permanent, weil wir permanent auch in der Hand des Töpfers sind. Wir sind der Ton, er ist der Töpfer und er arbeitet an uns und formt dieses Gefäß. Und weil wir jeden Tag mit ihm unterwegs sind. Aber wie es bei vielem ist, lernt man manches erst im Laufe der Zeit. Und manches muss vielleicht viele Male wiederholt werden, bis es wirklich verstanden und verinnerlicht ist und auch unser Wesen dann davon geprägt ist und eine Veränderung stattgefunden hat. Wir möchten gern so die Veränderung. Herr, sprich nur ein Wort, meine Seele wird gesund. Das ist ein gutes Gebet. Bete ich tatsächlich auch. Weil wir wissen, wie nötig wir den Herrn haben. Und der Herr sagt, ich verändere dich. Lass dich jetzt verändern. Wir suchen die einmalige Aktion der Veränderung. Und der Herr hat beschlossen einen Prozess der Veränderung, an dem wir nicht unbeteiligt sind, sondern wo wir bewusst unser Ja geben. Und dieses Ja ist eng an das Kreuz gekoppelt. Jesus sagt, niemand nimmt mir mein Leben, sondern ich gebe es freiwillig. Und dieses Prinzip gilt auch im Prozess der Veränderung. Jesus nimmt uns das nicht einfach, sondern er sagt, du musst es freiwillig lassen. Das Kreuz ist eine Sache der Freiwilligkeit. Loszulassen. Oh Gott, ich steigt Ärger auf oder was auch immer. Und ich könnte. Danke, dass du da bist. Danke, dass du mir ein Beispiel gegeben hast. Ich will das nicht, Herr, das kommt aus meinem alten Wesen. So hier das Kreuz wirksam werden zu lassen, ist ein Entschluss, den man treffen muss. Das geschieht nicht automatisch. Ich sag dir, was automatisch geschieht. Automatisch geschieht, dass dein Ärger und Zorn hochkommt und sich Bahn bricht. Das geschieht automatisch. Aber das zu unterbinden, dadurch, da muss ein Kreuz in den Weg gestellt werden, damit es nicht geschieht. Und immer, wo wir das tun, findet dieser Lernprozess statt, dieser Veränderungsprozess, wo das Kreuz nicht dort steht, aus welchen Gründen auch immer, gibt es natürlich die Möglichkeit, zum Herrn zu gehen, zu sagen, Herr, es tut mir so leid. Ging daneben. Ich konnte ihn aber auch. Ja. Es stimmt trotzdem nicht mit Jesus überein. Egal, welche Gründe wir auch immer benennen mögen. Und das wissen wir auch. Kreuz bedeutet, du hast überhaupt nichts in der Hand, sondern du lässt wirklich alles los. Mein ist die Rache, sagt der Herr. Das ist nicht meine Sache. So, wenn Jesus in Matthäus 11, Vers 28 sagt, nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig, dann zeigt es in die Richtung, in die es gehen soll und was auch geschehen wird. Wenn wir wirklich von ihm lernen und seinem Beispiel folgen, in der Praxis das umsetzen, ja, seinem Beispiel folgen heißt zum Beispiel Füße waschen, zu vergeben, keinen Zorn, keinen Groll aufrecht zu erhalten, ja, dem anderen nicht immer sein Versagen oder das, was ich meine, wo er versagt hat, nachzutragen. Das heißt Füße waschen zum Beispiel, ja, und dann gibt's eben diese vielen anderen Dinge auch noch, das zu lassen. Wenn wir von ihm lernen wollen, seinem Beispiel zu folgen, und wenn wir wirklich sein Joch, er spricht ja von seinem Joch, aufnehmen wollen und im Gleichschritt mit ihm laufen und dann mit Jesus tatsächlich an einem Strang ziehen. Und wenn wir wirklich das Kreuz zulassen und uns beugen und unseren Überlegenheitsstatus aufgeben, unsere Ungeduld, unsere Rebellion, dann werden wir verändert. Und dann wird unser Herz dem Herzen Jesu ähnlich. An dieser Stelle, in dieser Sache, dann entwickelt sich dieser Veränderungsprozess. Jesus sagt, ich bin von Herzen demütig. Wir sind von Herzen stolz, überheblich, eigensüchtig, was in unserem alten Wesen so verankert ist. Aber Jesus kann sagen, er ist von Herzen demütig, sanftmütig. Und in diese Richtung geht es. Er sagt, lernt von mir, nehmt jetzt mein Joch auf euch und lernt von mir, denn ich bin von Herzen demütig. Und das will er in uns ausgestalten, wenn wir seinem Beispiel folgen. Und dieses Beispiel geht immer über das Beugen, dass der Stolz nicht das letzte Wort hat. Es geht übers Kreuz, wo der Stolz gekreuzigt wird. Und irgendwann geschieht es, oder es geschieht dann mehr und mehr, dass wir die Dinge nicht mehr tun, wenn wir dem Beispiel folgen, weil es befohlen ist, weil es Jesus erwartet und weil wir ja müssen irgendwie, sondern weil wir so sind. Weil wir gar nicht anders können, weil es einfach unserer Natur entspricht, weil da etwas verändert wurde in diesen Dingen. Und ich weiß aus Erfahrung an manchen Punkten, wo ich sehr Mühe hatte, es wird immer leichter. Die Widerstände, wenn mal beschlossen ist, den Widerstand aufzugeben, die werden immer weniger, haben immer weniger Macht über einen. Und das, was du tun willst, kannst du auf einmal tun. Und du denkst nicht mehr, was bin ich eigentlich für ein Idiot? Wer bin ich denn? Sondern du kannst dich beugen. Egal wer das ist. Zurück zu den Jüngern damals. Um Jesus nachzufolgen, seinem Beispiel zu folgen, so zu werden, wie er ist, mussten sie sich verändern. Es war ihnen am Anfang auch nicht klar. Aber sie sollten lernen, dafür und dazu waren sie berufen. Jesus ruft sie als Jünger und Jünger heißt ja Lernender. Das griechische Wort Mathetes für Jünger bedeutet Lernender oder nichts anderes wie Schüler. Und sie sollten jetzt eben als Schüler bei Jesus lernen. Und zwar indem sie Tag für Tag mit ihm lebten, sein Beispiel sahen und begannen und versuchten das nachzuahmen. Es ebenso zu tun wie er. Und das bedeutet, sich verändern zu lassen, sich zu verändern, nichts anderes. Ja, und dabei würden sie natürlich auch merken, indem sie dieses Bild anschauten und dieses Beispiel sahen, wo sie nicht dem Vorbild entsprachen. Das sieht man auch. Wenn man ein Vorbild sieht, wenn man ein Bild hat, wie es sein soll, erkennt man an diesem Bild auch, wenn man sich dann selber betrachtet, wie man nicht ist und wo man nicht ist, wie dieses Bild es zeigt. Und das kann für Jünger eine sehr schmerzliche Erfahrung sein. Das kann und ist es auch für Jünger eine schmerzliche Erfahrung, die aber für den Prozess des Lernens, für das, was kommen soll, gut ist und nötig ist, weil nämlich dabei die falsche Selbstsicherheit und der Stolz in Mitleidenschaft gezogen wird. Und auch die falsche Geistlichkeit, ich bin Geistlicher, oder was auch immer es ist, das sich für besser halten, alles das leidet Schaden dabei, wenn man das sieht, wenn man das erkennt. So will man ja nicht sein, aber man muss dann sagen, okay, so bin ich. Petrus war überzeugt, Herr, ich würde dich niemals verraten, müsste ich mit dir sterben. Das war sein Selbstbild. Und nachher musste er erkennen, dass dieses Selbstbild nicht gestimmt hat. Und dann kam er schon runter und alle anderen auch, weil die waren ja auch genauso. Wer von uns ist der Größte? Dann haben sie gehört, au, au, ganz so weit ist doch nicht hin mit mir. Und jeder hat begonnen, das mehr und mehr zu sehen und zu erkennen. So, zu sehen an dem Originalbild, wo wir nicht dem entsprechen, hat auch etwas Gutes. Das ist gut. Warum ist es gut? Ja, weil Gott den Hochmütigen widersteht. Aber dem Demütigen gibt er Gnade. Wenn ich mich darunter beuge und das anerkenne. In Jesaja 2, Vers 1 lesen wir, die stolzen Augen des Menschen werden erniedrigt. Und der Hochmut des Mannes wird gebeugt werden. Kapitel 13, Vers 11 heißt es, ich werde der Anmaßung der Stolzen ein Ende machen und ihren Hochmut erniedrigen. In Sprüche 8, Vers 13 lesen wir, Hochmut und Stolz und einen ränkevollen Mund, das hasse ich. Wir würden uns vielleicht nicht als stolz bezeichnen, aber es steckt in uns drin. Stolz kommt überall da zum Vorschein, wo wir uns über jemand anders erheben, über jemand stellen, wo wir meinen, wir sind doch besser als der, als die. Wo wir es besser wissen und einfach meinen, naja, also kann mir nicht in das Wasser reichen oder was auch immer. In Sprüche 29 lesen wir, der Hochmut eines Menschen erniedrigt ihn. Der Hochmut eines Menschen erniedrigt ihn. Doch der Demütige erlangt Ehre. Und im Neuen Testament nochmal 1. Petrus 5, Vers 5. Alle aber umkleidet euch mit Demut im Umgang miteinander. Ich lese es nochmal. Alle aber umkleidet euch mit Demut im Umgang miteinander. Denn Gott widersteht den Hochmütigen. Aber den Demütigen gibt er Gnade. So, man kann sagen aus diesen Dingen, wenn Stolz und Hochmut Schaden leiden, wenn Stolz und Hochmut Schaden leiden, ist es gleichzeitig immer auch zum Guten und hilft uns, eine Haltung zu entwickeln, die, wie Paulus es einmal ausdrückt, nicht aus Eigennutz oder eitler Ruhmsucht besteht. Eigennutz, eitle Ruhmsucht im Rahmen von Gemeinde, wir sind doch Christen. Ja, die Jünger waren auch Christen, damals. Und das sind alles Bilder, die uns selber spiegeln, letztendlich. So, damit nicht aus Eigennutz unsere Haltung aus eitler Ruhmsucht besteht, sondern dass in der Demut einer den anderen höher achtet als sich selbst, sagt Paulus in Philipper 2, Vers 3. Und gerade das war ja bei den Jüngern damals nicht selbstverständlich, oder? Diese Diskussion gab es nämlich mehrere Male und nicht nur einmal. Aber wer ist denn jetzt der King unter uns? Wer ist der Größte? Wer ist der Leitwolf? Wer bekommt den ersten Platz? Wer bekommt die größte Ehre? Es ist ganz klar, wo es noch darum geht, der Größte zu sein und sich über andere zu erheben, weil man meint, besser zu sein, es besser zu wissen, entstehen auch immer Konflikte. Immer. Ob das in der Gemeinde ist, ob das in der Ehe ist, egal wo es ist, das trägt Konfliktpotenzial in sich. Um ein Missverständnis auszuschließen jetzt, ja, ohne groß darauf einzugehen. Es geht nicht darum, dass eine Person immer der Waschlappen der anderen ist und sich alles gefallen lässt. Das ist nicht damit gemeint, sich zu demütigen. Es ist wichtig, auch als jemand, der sich demütigt, eine echte Position zu haben, einen Stand zu haben in Christus. Ja, das ist wichtig. Das wäre nochmal ein anderes Thema. Aber prinzipiell geht es erstmal darum, sich überhaupt zu beugen, diese Haltung zu entwickeln. Wo das nicht der Fall ist oder wo immer noch Stolz hochkommt und so weiter, kommt es immer wieder zu Konflikten. Stolz und Überheblichkeit, egal wo es herkommt, manchmal kommt der Stolz ja aus einem schwachen Selbstbewusstsein. Vielleicht aus einem sehr schwachen Selbstbewusstsein. Und um das, was man an Mangel an sich selber entdeckt, zu kompensieren, legt man eine gegenteilige Haltung an den Tag anderen gegenüber und umgibt sich mit Stolz. Und tritt quasi mächtig auf, weil man sich selbst so ohnmächtig vorkommt. Oder wenn Stolz aus der Haltung kommt, tatsächlich zu meinen, ich bin besser als die anderen, das kann ja auch sein. Ja, und ich bin ihnen überlegen. All diese Dinge, die bleiben eben nicht ohne Folgen. Wo Stolz ist, ist es auch immer mit einem Kampf verbunden, oben zu bleiben, die Oberhand zu behalten. Und seine Position zu verteidigen. Und davon will der Herr seine Jünger freimachen. Da sollen die Ketten fallen. Und deshalb hat Jesus ihnen damals zwar gesagt, was passieren würde, ja, und dass keiner von ihnen besser ist als der andere und dass alle versagen würden, was sie ja mit Nachdruck abgestritten hatten, aber er hat nicht verhindert, dass sie allesamt straucheln. Er hat zugelassen, dass sie alle fallen. Er ließ ihr Versagen zu, quasi, weil er wusste, dass sie sonst nicht von ihrem hohen Ross herunterkommen und dass sie nur von diesem hohen Ross herunterkommen, wenn sie selbst vom Pferd fallen. Diese Erfahrung mussten sie machen. Und dann erst würden sie erkennen, dass sie nicht besser sind. Erst das eigene Versagen hat auch das Potenzial zur Demütigung, wo sich das eigene Bild verändert, die falsche Wahrnehmung, die falsche Selbstsicherheit. Und bei Petrus sehen wir sofort, er beginnt nicht mehr auf sich zu bauen, sondern mehr auf Christus zu setzen. Herr, du weißt es, dass ich dich liebe. Er war nicht mehr so überzeugt. Heute geht es oftmals in christlichen Lehren darum, ein starkes Selbstbewusstsein aufzubauen. Leute in ein starkes Selbstbewusstsein, in ein Können hineinzuführen, dass sie alles in der Hand haben und alles regeln können. Ich sehe biblische Nachfolge etwas anders und hier einen sehr starken Aspekt, wo es nicht darum geht, unser Selbstbewusstsein aufzubauen, sondern dass das Kreuz in unserem Leben zum Tragen kommt und wir Dinge loslassen und dadurch ein Heilungsprozess geschieht, der uns wirklich wiederherstellt, der uns wirklich heil macht, der heilsam ist und wo wir nicht versuchen müssen, in Eigenkontrolle alles irgendwie zu beherrschen. Das ist sehr, sehr anstrengend auf die Länge der Zeit. Ja, wenn ich durch viel biblische Lehre jetzt bei allen Dingen etwas an die Hand bekomme, was ich tun muss, um die Oberhand zu behalten, wie ich gewinnen kann, wie ich immer der Sieger sein kann, das ist auf die Länge der Zeit unglaublich anstrengend. Ja. Hört sich vielleicht im ersten Moment sehr, sehr gut an. Wow, das ist ja auf dem Weg der Perfektion kommt man da. Nein, nein, sondern der Weg der Perfektion, den gibt es so nicht. Es gibt nur den Weg, wo das, was so unvollkommen ist an uns, was so schwierig ist an uns, wo das am Kreuz ausgekreuzt wird und dadurch Christus nach und nach mehr und mehr zum Vorschein kommt und sein Wesen sichtbar wird. Denn wir haben sein Leben bekommen und versuchen nicht, unser Altes irgendwie aufzumöbeln. Deswegen das Kreuz. Gott hat gar nicht erst den Versuch gemacht, das Alte, das Kaputte irgendwie wieder herzurichten, sondern hat gleich gesagt, weg damit, ans Kreuz. Ihr bekommt jetzt mein Leben. Und je stärker das Kreuz in unserem eigenen Leben sichtbar wird und Dinge ausgekreuzt werden in unserem Leben, desto mehr wird sichtbar von seinem Wesen und von seiner Haltung, von seiner Annahme, von seiner Liebe, von seiner Geduld, von seinem Tragen, von seinem Beugen, von seinem Dienen. So, wir machen in der Nachfolge also auch die Erfahrung, während wir folgen, dass nicht nur Gutes zum Vorschein kommt. Das ist ein Teil der Nachfolge. Sondern dass auch sichtbar wird, dieser Bereich, der dem Leben Gottes noch entgegensteht. Auch das wird sichtbar, wenn wir das Beispiel Jesu betrachten. Und das macht uns Mühe. Stimmt's? Das macht uns Mühe. Das wollen wir ja eigentlich nicht. Dass wir so sind, wie wir sind. Wir sind doch frei in Christus. Ja, in einem gewissen Sinn sind wir absolut frei. Wir sind frei, so zu handeln, wie er es uns vormacht und seinem Beispiel zu folgen. Dazu sind wir frei gemacht. Wir sind nicht in dem Sinn frei, dass alles weg ist, dass nichts da ist, sondern wir tragen in unserem Innersten unser altes Fleisch mit uns. Und Freiheit bedeutet, das Kreuz für sich anzunehmen und nicht dem Kreuz ständig aus dem Weg zu gehen und durch Glauben und Proklamieren und Bekennen einen anderen Zustand herbeizuwünschen. Der geschieht nicht, sondern die Veränderung geschieht über den Weg, den wir frei in der Freiheit des Heiligen Geistes gehen und täglich dieses Kreuz auf uns nehmen. Es sind oft ganz kleine Dinge, wo du normalerweise reagieren würdest. Und dann zu lernen, nein, ich nehme das hin, ich lasse das stehen. Das beinhaltet auch nicht im Hinterkopf weiter zu grummeln und so weiter, sondern wirklich, nein. So, es macht uns jedenfalls Mühe, wenn wir an ihm dem Vorbild erkennen, wo wir nicht diesem Bild entsprechen. Und das bringt uns in Bedrängnis, in Not. Ich kenne Situationen in meinem Leben, wo mich das in totale Bedrängnis gebracht, in eine solche Bedrängnis, dass ich dachte, ich bin verloren, so wie ich bin. Dass ich niemals Gott gefallen werde. Dass ich dachte, bin ich an diesem Punkt jetzt am Ende mit meiner Nachfolge? Bin ich ein so schlechter Jünger? Sind wir an diesem Punkt als Jünger gescheitert? Hast du dich als schlechter Jünger erwiesen, weil Dinge sichtbar werden, weil sich etwas zeigt, was dich demütigt, was dich beschämt und du enttäuscht bist über dich selbst und über die eigene Hingabe oder Ernsthaftigkeit unsicher wirst? Nein. Bin überzeugt, nein. Das ist nicht die Schlussfolgerung aus diesem Prozess. Die Erfahrung der Schwäche und der Unzulänglichkeit und die Betrübnis darüber sind nicht ein Zeichen mangelnder oder armseliger Jüngerschaft, sondern zeigen eher den Stand eines Jüngers, der darunter leidet, seinem Herrn noch nicht in diesem Maß wiederzuspiegeln, wie er es eigentlich möchte. Und diesen Prozess benutzt der Herr, um uns zu formen. Hier haben wir Gelegenheit, uns zu demütigen, das Kreuz anzunehmen. Und hier ist etwas, was wir unbedingt sehen müssen, denn gleichzeitig in diesem ganzen Prozess gebraucht Gott sogar unseren Misserfolg, jede Niederlage, all unser Ungenügen und zu kurz kommen, alles, was da so offenbar wird, ja unseren ganzen Bankrott, und manchmal muss es erst dorthin führen sogar, um an uns zu arbeiten, damit dieses falsche Bild, das wir selber haben, zu Ende kommt. Was soll da jetzt geschehen? So, Gott will, dass alle diese Erfahrungen uns nicht von ihm wegtreiben, sondern zu ihm hin. Das soll uns zu ihm hintreiben. Herr, du hast recht gehabt. Ich bin tatsächlich, wie ich bin. Ich wollte es dir nicht glauben, aber es stimmt. Tut mir so leid, dass ich dir nicht geglaubt habe. Oh Gott, du bist mein Heiland. Rette mich! Jawohl. Rette mich vor mir selber. Du, ich habe das öfter gebetet. Herr, wenn du mich nie rettest, da war ich schon längst gerettet, ja. Aber diese Dinge, die da hochkamen, die ich entdeckt habe, die haben mir Angst gemacht, Dinge zu verlieren, mein Heil zu verlieren, weil ich war, wie ich war. Ja. So, aber all diese Erfahrungen, die sind dazu da, und der Herr lässt sie zu, dass wir schon mal weinen über unsere eigene Verlorenheit, wie das der Petrus auch gemacht hat, als er erkannt hatte, sein Bild stimmt nicht, ja. Aber dass wir uns dann rufen lassen von dem Herrn und von dem Hirten. Und Petrus hat diese Ansprache gebraucht, weil er auch so kaputt war. Er dachte, wer bin ich? Wer bin ich? Und Jesus lässt ihm ausrichten und sagt auch dem Petrus, ich gehe dort voraus. Er soll bitte kommen. Und er begegnet ihm nochmal ganz alleine in seinem Zimmer. Um seinen Petrus da jetzt herauszuholen aus dem wiederum falschen Bild seiner Gotteserkenntnis. Um ihm zu zeigen, du, jetzt, wenn du dich bekehrst, Lukas 22, dann stärke deine Brüder und deine Schwestern, denen es genauso geht. Stärke sie, sagt er zu ihnen. Ermutige sie, wenn sie dieselben Erfahrungen machen. Stell sie auf die Beine wieder, wenn sie von ihrem hohen Ross gefallen sind und erkannt haben, wer sie wirklich sind. Und dann geht gemeinsam vorwärts. Ich bin mit dir und ich bin mit euch. So, und das dem Herrn zu sagen, Herr, du hast es gesagt, ich habe es nicht geglaubt, aber ich will nicht so bleiben. Hilf mir, ich will dem Kreuz nicht aus dem Weg gehen. Ich will andere nicht verurteilen, ich will nicht stolz sein, ich will nicht zornig sein. Und dann zu Beginn, danke für dein Joch. Da gibt uns der Herr etwas. Und wenn wir etwas bekommen, und sagt ja jedes wohlerzogene Kind, danke, oder? Sagen danke und bitte. Danke für dein Joch, Herr. Das verändert mich. Es gibt ein Lied, danke für dein Kreuz. Das ist ein schönes Lied, ja. Aber das wirklich zu sagen und verstanden zu haben, was es bedeutet, ist etwas anderes. Danke für das Kreuz, Herr. Ja, warum denn? Das macht uns frei. Wir verlieren diesen ganzen alten Mist dadurch. Und gewinnen das Leben. Wir gewinnen das, was er uns geben will. Das ist etwas völlig anderes. Und so soll es doch sein, oder? Das wollen wir. Deswegen ist das Kreuz so wichtig und in keiner Gemeinde darf dieses Kreuz aus dem Zentrum gerückt werden. Das ist der Dreh- und Angelpunkt. Wir haben gehört in Heilsgeschichte, alles, die gesamte Geschichte läuft auf das Kreuz zu. Jesus wird offenbar als der Mann am Kreuz. Und das ganze Heil entfaltet sich vom Kreuz her. Du kannst das Kreuz nicht rausnehmen. Ja. Ich denke nicht, dass wir eine Kreuzestheologie haben, die zu sehr an diesem Punkt verhaftet ist. Sondern ohne dieses Kreuz gibt es keine Erlösung. Und das erleben wir auch in unserer Nachfolge, wenn wir Jesus folgen. So, Fazit von der ganzen Geschichte. Du wirst dich nicht verändern, einfach nur indem du sagst, Herr, verändere mich. Und dann darauf wartest, dass diese Veränderung eintritt. Du wirst dich aber dann verändern, wenn der Herr sagt, ja, ich verändere dich, folge meinem Beispiel. Dann wirst du erleben, dass Veränderung kommt. Und in dem Moment, wo du schon das erste Mal diesem Beispiel folgst, ist es schon anders, weil du etwas anderes tust, als das, wie du sonst reagierst. Darin liegt die Veränderung. Und wenn du das permanent tust, wird es eine permanente und bleibende, verinnerlichte Veränderung geben, die dein Leben wirklich verändert. Du brauchst keine Angst haben, zu kurz zu kommen, dass dir etwas geraubt wird, weil du dich beugst, sondern hier wird eine Größe sichtbar, weil Gott dich erhebt und dir etwas gibt, was du dir anders nicht aneignen kannst. Ist doch gut, oder? Beim Herrn ist wirklich man jetzt total auf den Kopf gestellt. Ja. Total anders herum. Aber als Jünger gehen wir diesen Weg. Und wir sind eingeladen, diesen Weg zu gehen. Und das ist echt gut. Es ist echt gut. Und niemand braucht zu verzweifeln, weil er ist, wie er ist. Deswegen ruft uns der Herr. Weil wir sind, wie wir sind. Wir wissen bloß noch nicht genau, wie wir sind. Aber dann sagt er, jetzt schau mal dieses Bild an und plötzlich erschrecken wir über das, wie wir sind. Sagt er, brauchst dich nicht erschrecken, komm her, wenn du mühselig und beladen bist. Komm mit unter mein Joch und jetzt gehen wir gemeinsam. Und das machen wir jetzt so, wie ich dir das zeige, okay? Ja? So, und jetzt ärgerst du dich mal nicht. Ja? Vielleicht hat der andere sogar recht. Überleg doch mal. Ja? Muss nicht immer so schnell schießen. Sondern die Waffe im Halfter lassen und du wirst nach einer Weile merken, du brauchst gar keine mehr, weil der Herr für dich streitet. Brauchst dich nimmer über irgendjemand stellen, sondern kannst auch mit dem scheinbar Letzten vernünftig auf einer Ebene reden, weil du nicht besser bist als er. Aber du wirst besser. Auf diesem Weg. Ist gut, oder? Wirklich, das ist echt gut. Lasst uns mal aufstehen miteinander. Können wir uns an den Händen nehmen? Herr Jesus, wir wollen dir abermals danken heute Morgen, dass du unser Herr bist und unser Gott, dass du gekommen bist, nicht zu richten, sondern zu erlösen und zu befreien und zu retten, was verloren ist, Herr. Und wir danken dir, dass du uns gefunden hast, dass du uns gerufen hast wie die Jünger damals und dass du uns auch zusammengestellt hast wie die Jünger damals. Vater, wir danken dir dafür, dass du einen guten Plan über unser aller Leben hast, dass niemand bei dir zu kurz kommt und dass keine Person zu schwierig ist, dass, Herr, dass keine Not zu verklemmt oder zu massiv ist, dass kein Umstand zu kompliziert ist in unserem Leben, den du nicht lösen könntest. Wir danken dir, dass das Kreuz, Herr, wie das Schwert ist, das den gordischen Knoten löst, auch in unserem Leben. Und Vater, ich möchte heute Morgen beten, dass du uns hilfst zu erkennen, was das bedeutet. dass unsere Heilung nicht irgendwie geschieht, sondern, Herr, dass wir dort an diesem Kreuz auch heil werden. Herr, von einem alten Leben und von Dingen, die uns so in Knechtschaft halten wollen, die nicht zulassen wollen, dass du sichtbar wirst. Vater, ich bete, dass du uns hilfst zu verstehen, wie du es meinst. Dass das Kreuz für uns nicht einfach nur ein Schandmal ist, das wir meiden, das die Welt verworfen hat, sondern dass es der Ort ist, an dem unser altes Leben ausgekreuzt und das Neue offenbar wird. Danken dir dafür, Herr, dass die Schande des Kreuzes zum Heil für unser Leben gedacht ist. Und ich bete, dass hier niemand gefunden wird, der dieses Kreuz ablehnt, sondern dass wir Ja sagen zu dieser Nachfolge, Herr. Auch hier bist du vorausgegangen und wartest schon auf uns. Wir danken dir von ganzem Herzen, dass das kein Weg in die Sackgasse ist, sondern dass das der Weg aus jedem Verlaufen heraus ist, aus jeder Ecke, aus jeder Bedrängnis heraus. Wir danken dir, dass hier so viel Heilung verborgen ist, die offenbar wird, wenn wir deinem Beispiel folgen. Danke dafür, Jesus. Wir erheben dich. Und Herr, wir wollen dir heute Morgen auch alles hinlegen, jeder von uns für sich, wo wir dran laborieren, wo wir hängen, wo wir an uns selber verzweifeln, wo immer wieder Stolz hochkommt und Dinge, von denen wir wissen, sie spiegeln dich nicht, Herr. Jesus, wir legen dir das hin heute Morgen, vielleicht zum 100. Mal, und danken dir, dass wir nicht weglaufen brauchen von dir, sondern dass wir damit kommen dürfen und wissen dürfen, du bist bei denen, die mühselig und beladen sind, Herr. Herr, und wir dürfen deinem Beispiel folgen und wir beten, dass wir solche werden, damit wir Ruhe finden für unsere Seelen, Herr. Danke dafür. Jesus, wir erheben dich für deinen Sieg, der schon vollbracht ist, Herr, und den du uns schenkst. Herr, du lässt uns nicht auf halbem Weg verhungern und, Herr, in unseren Bemühungen stecken, Herr, wo wir sehen, wir bringen es nicht auf die Reihe, sondern du schaffst das Wollen und das Vollbringen in unserem Leben. Und dafür danken wir dir. Und Vater, wir beten, dass dieses Kreuz und der Erlösungsweg, den du dir gedacht hast, dieser schmale Weg für uns mehr und mehr der Weg ist, den wir gehen Tag für Tag. Jesus, weil wir uns darin in der Freiheit bewegen, die du uns gibst. Und weil darin du handeln und wirken kannst, wie du willst und nicht blockiert wirst, Herr, weil da so viele andere Dinge sind, die dein Heil überlagern. Danken dir dafür, Jesus, dass du diesen Weg mit uns begonnen hast, dass du uns gerufen, dass du mit uns bist, wir dürfen unter deinem Joch gehen und dass du uns auf diesem Weg auch ans Ziel bringst. Danke dafür. Wir erheben dich, Herr. Wir rühmen deinen Namen und deine Weisheit in alledem, Herr. Herr, wir schämen uns dieses Evangeliums nicht. Wir danken dir für das Kreuz, Herr. Und wir erheben dich, Jesus. Danke, Herr. Amen.